Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Mutter war CEO eines mittelständischen Familienbetriebs. Sie leitete die Personalabteilung, das Finanzwesen, die Materialbeschaffung, war Verwaltungschefin, Justiziarin und betrieb auch noch eine eigene Kantine. Ich durfte in ihrer Obhut aufwachsen. Als die nicht mehr nötig war, ging meine Mutter mit Freude in ihren erlernten Beruf zurück. Millionen Frauen in diesem Lande bringen das wichtigste Produkt der Gesellschaft zustande, Leben und Zukunft. Geschlechtergerechtigkeit hat auch dank unseres heutigen Gastes bedeutende Fortschritte gemacht. Unser Gast kennt dennoch das noch zu Erreichende wie kaum jemand anders. In den Lohntüten vieler Frauen fehlen bei gleicher Leistung immer noch etliche Prozente. Wer Beruf und Familie zusammenlegt, stößt auf schmerzhafte Strukturschwächen. Patriarchale Fehlhaltungen spielen durchaus noch eine diskriminierende Rolle. Aber ich bin Optimist, das schaffen wir auch noch weg. Wir sind ja erst seit 5 Millionen Jahren am Werk. Leider ist das auch ein Thema, bei dem die Erkenntnisse sich nicht genetisch absichern. Jede Generation und Kultur muss das neu lernen. Aber irgendwann begreift der Homo sapiens, der Chromosomensatz entscheidet nicht über den Wert eines Menschen. Nun soll es die Sprache richten. Neue Vokabeln sollen her, um nicht mehr bewusst oder unbewusst zu diffamieren. Wirksamer wäre, eine so geschlechtergerechte Realität durchzusetzen, dass antiquiertes Sprachgerümpel keine Rolle mehr spielt. Es verschwände dann von selbst. Es verschwindet nicht, wenn sich irgendwer davon Aufwertung verspricht und sei es nur, um sich seiner eigenen Verkümmerung nicht bewusst zu werden. Wer früher die Anonymität der Bahnhofstoilette brauchte, hat nun das Internet. Hier kann sich der erbärmlichste Feigling als Intendant eines Weltsenders gebärden. Geschlechterbild ist Menschenbild, auch von sich selbst. Ich begrüße mit Freude, Respekt und Bewunderung Frau Alice Schwarzer. Sie überhaupt nur vorzustellen, wäre totale Untertreibung. Sie ist unserem Thema mit ihrer ganzen Lebenszeit, ihrem Lebenswerk verbunden. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was ist zu tun? Wir werden schon in 30 Minuten klüger sein, als wir es jetzt sind. Auch dafür Dank an den Moderator Herrn Hirz. Der war Programmchef des GEZ-TV, das die Gebühren rechtfertigt. Ich danke, übergebe und schalte auf Empfang.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag, Frau Schwarzer.
Ja, hallo, Herr Hirz.
Frau Schwarzer, die neue Frauenbewegung in Deutschland ist ja in diesen Tagen ungefähr 50 Jahre alt und niemand ist damit so sehr verbunden wie Sie. Wenn Sie auf dieses halbe Jahrhundert schauen, was hat sich da eigentlich bewegt? Wesentliches oder war das mehr ein auf der Stelle treten?
Ja, Herr Kollege, darf ich zunächst mal sagen, warum sie 50 Jahre alt ist? Also man sucht sich ja immer ein Datum und natürlich lag das alles schon in der Luft und in der ganzen westlichen Welt gingen die Frauen auf die Barrikaden. In Deutschland dauert es immer so ein bisschen länger bis heute und da verstehen wir den 6. Juni als der Funke, der dann ins Pulverfass flog. Am 6. Juni erschien der Stern mit diesem inzwischen legendären Titel »Wir haben abgetrieben und wir fordern das Recht für alle Frauen«. Das war natürlich ein Wahnsinnswagnis für diese 373 Frauen. Ich war die 74. Ich hatte mit Hilfe anderer Frauen diese provokanten Bekenntnisse gesammelt. Und die Frauen, das will ich nochmal sagen, die hatten einfach den Mut von Löwinnen. Die wussten nicht, sprechen morgen noch die Nachbarn mit ihnen, werden sie verhaftet, trennt der Ehemann sich, was sagt die Schwiegermutter und so weiter. Also es war schon irrsinnig. Aber als diese Bombe platzte, wurde sie in 0, nicht zur Lawine. Die Frauen fingen an zu reden, zu Hunderten, zu Tausenden und sagten ja und mein ganzes Leben, denn diese Angst vor der ungewollten Schwangerschaft und das frühere Drama der illegalen Abtreibung, 1 Million im Jahr war das damals, jetzt ist nur noch ein Prozentsatz davon, ein einstelliger. Dieses Drama überschattete das ganze Leben der Frauen. Die Sexualität, die Beziehung, Verhältnis zu Männern, überhaupt ihre ganze Existenz. Und daher haben die Frauen nicht mehr aufgehört zu reden.
Ja, ich erinnere mich noch an einen Leitartikel in der Wochenzeitschrift Die Zeit aus den 80ern war das, glaube ich. Und dieser Leitartikel war überschrieben mit Die hält kein Beton mehr auf. Und gemeint war die Emanzipationsbewegung in Deutschland.
Ja, so ist.
Ist denn dieser Prozess tatsächlich unumkehrbar? Oder ist das nicht eigentlich ein immer gefährdetes Gut, das auch ständig verteidigt werden muss? Und wenn man einen Fortschritt will, muss man ähnlich mutig vorangehen, wie Sie das gerade beschrieben haben, in der von Ihnen mitinitiierten Aktion Ich habe abgetrieben.
Da stellen Sie die genau richtige Frage. Selbstverständlich ist jeder Fortschritt gefährdet. Und das, was wir erreicht haben, wir haben ja Enormes erreicht, ist natürlich umkehrbar. Wir brauchen ja nur in den Rest der Welt zu gucken. Da sind wir ja zurzeit noch auf der Insel der Glückseligen. Aber wenn wir zum Beispiel in die islamischen Länder sehen, wo vor 50 Jahren die Frauen genauso im Minirock und mit wehendem Haar rumliefen und wir wissen, wie es ihnen heute geht, dass sie völlig entrechtet sind und unsichtbar, dann sehen wir, was alles passieren kann. Gut, bei uns ist das so noch nicht passiert. Also wir haben einerseits, würde ich sagen, sind wir wirklich mit 7 Meilenstiefeln vorangeschritten, wir Frauen. Also ich, Alice Schwarzer, hätte mir vor 50 Jahren das Ausmaß an Fortschritt nicht vorstellen können. Also eine Kanzlerin, Frauen werden ausgebildet, um ins All zu fliegen und so weiter und so fort. Man traut ihnen alles zu, zumindest theoretisch. Man wirbt um sie, damit sie in die sogenannten MINT-Fächer gehen und auch technisches Lernen. Früher hat man Frauen ja da gar nicht reingelassen. Aber gleichzeitig gibt es eben neue Gefahren. Gibt es eine noch stärkere Betonung der Äußerlichkeit denn je zuvor, also dieser Schönheitswahn, der Schlankheitswahn, das wird verstärkt durch die neuen Medien, aber das ist nicht das Einzige. Also zum Beispiel der Schlankheitswahn, nicht die Hungersucht, das ist ja epidemisch, das sind ja nicht ein paar Ausnahmen. Und jede 10. daran Erkrankte stirbt und sie werden immer jünger. Wir haben schon 6-Jährige, die hungern. Das Problem hatten wir vor 50 Jahren nicht. Also sehr viel erreicht, aber auch eine ordentliche Portion neuer Probleme an der Backe.
Aber die Politik ist ja eigentlich die Institution, die den Rahmen setzt. Und Sie haben es eben schon angesprochen, wir haben eine Bundeskanzlerin, das jetzt auch schon seit bald 16 Jahren. Wir haben eine Präsidentin der EU-Kommission mit Ursula von der Leyen, die derzeit wohl aussichtsreichste Kanzlerkandidatin ist ebenfalls eine Frau, Annalena Baerbock. Da scheint sich ja zumindest in der Politik, die ja eine Männerdomäne war, auch zu der Zeit, die Sie gerade angesprochen haben, also späten 60er, 70er, 80er Jahre. In der Politik hat sich da offensichtlich die Frau doch massiv durchgesetzt.
Einerseits, andererseits. Zum einen muss man sich natürlich die Frage stellen, wie attraktiv ist die Politik noch? Gehen heute sehr tüchtige Männer, die früher in die Politik gegangen wären, vielleicht nicht eher in die Wirtschaft? Liegt da jetzt die Macht? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Und dann nehmen Sie mal das Beispiel. Die Namen, die Sie genannt haben, sind natürlich leuchtend und eine Realität. Und Angela Merkel ist ja seit vielen Jahrzehnten Vorbild, Role Model der Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt. Aber nehmen Sie nur mal Angela Merkel. Als Angela Merkel als Kanzlerin 2005 antrat, hatte die Union, die CDU, CSU, ich glaube 35, also über 30% weiblich Bundestagsabgeordneter. Heute, nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft, hat sie noch 20%. Das heißt, an der Spitze sind mehr Frauen und darüber sollen wir Frauen uns auch von Herzen freuen im Prinzip. Kritisieren in diesem und jenem sachlichen Punkt können wir sie ja noch immer und müssen wir sie sogar. Nur weil man eine Frau ist, macht man ja nicht in den Augen aller anderen Frauen immer das Richtige. Aber wächst es wirklich nach? Das ist die Frage. Oder sind die da in Instagram und so weiter und geben sich Schminktipps und Hungertipps? Also das ist die Frage.
Sie haben die Wirtschaft gerade angesprochen und dass das eigentlich so das Feld ist, wo die Besten einer Generation sich zuerst hin orientieren. Das habe ich so ein bisschen rausgelesen, rausgehört aus dem, was Sie gesagt haben. Gerade da tut man sich ja mit der Zugangsgerechtigkeit und mit der Gleichberechtigung doch noch sehr schwer. Muss man das notfalls, und das könnte die Politik ja wieder leisten, doch viel stärker quotieren, das viel stärker forcieren und erzwingen, wenn das auf freiwilligem Wege nicht möglich ist, einen Zugang zu schaffen, der Geschlechter...
Nun ja, einerseits gibt es dieses Kanzlerinnenphänomen auch in der Wirtschaft, nicht? Haben wir ein paar große Namen, Lagarde, die Russin und jetzt gerade die Afrikanerin und so weiter. Aber in der Tat, gerade auch in Deutschland, also die Wirtschaftsspitzen tun sich sehr schwer, sich zu öffnen. Quoten, ich will Ihnen ganz ehrlich was sagen. Also die Quoten sind übrigens keine Erfindung der Feministin. Als die Quotendebatte auftauchte in den 80er Jahren, wurde das innerfeministisch sehr kritisch diskutiert und letztendlich hat man es eingesehen, vor allem in Bezug auf die Parteien. Die kamen so gar nicht in Bewegung, ja? Und die mussten dann doch genötigt werden. Und wo das nicht klar genug geschehen ist, sieht es eben immer noch desolat aus. Aber ich bin sehr zurückhaltend mit Quoten, weil zum einen laufen wir natürlich Gefahr. Die Quoten sind ja dann abhängig, die Quotenfrauen, das sagt man, glaube ich, noch, ne? Quotenschwarzer sagt man zu Recht nicht, finde ich auch herabwürdigend. Vielleicht sollte man auch nicht mehr Quotenfrau sagen, aber die
Frauen... Weil es an der Qualifikation zweifelt.
Genau. Das bedeutet das ja immer. Also die Frauen, die über die Quote reinkommen, sind natürlich von denen abhängig, die noch die Macht haben. Das sind Männer. Und die haben da manchmal Tendenz, eher Frauen zu wählen, die ihnen nicht so zur Konkurrenz werden, sondern eher Frauen zu wählen, wo sie dann hinter der Hand tuscheln, naja, siehst du mal, also so richtig können sie es ja noch nicht. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, die zeichnet sich ja schon ab, dass nun so eine Debatte kommt, dass man alles quotiert. Wie viele Frauen sind drin? Wie viele Migranten sind drin? Also alle Bevölkerungsgruppen. Und das geht natürlich nicht. Von daher sollten wir die Quote nur als äußerstes Notinstrument begreifen, wenn gar nichts geht, und uns der Problematik bewusst sein. Frauen müssen einfach sich qualifizieren und fordern, müssen da rein und müssen auch eben das kritisieren. Das tun Frauen ja zunehmend. Nicht, sie müssen das anprangern, sie müssen das zum Thema machen. Sie dürfen sich nicht einschüchtern lassen.
Aber wirklich ändern kann sich ja eigentlich nur was, wenn auch im Privaten das Verhältnis der Geschlechter partnerschaftlicher wird. Da liegt es ja immer noch im Argen, also weil Familienarbeit müsste ja viel gerechter verteilt werden, als es immer noch der Fall ist. Und das Rollenbild ändert sich aber nur langsam.
Ja, genau so ist es. Wissen wir jetzt, ich habe 1973 nach meinem ersten Buch 71 über die Funktion und die Auswirkung von Abtreibung, habe ich ein Buch geschrieben, das hieß 73 Frauenarbeit, Frauenbefreiung. So tönte das früher. Das war in dieser Regenbogenreihe bei Suhrkamp, wo man die gesellschaftlichen Debatten, die modernen führte, wo es vorangehen sollte. Dasselbe Buch erschien dann in der Edition unter dem Titel 10 Jahre später, Lohn gleich Liebe. Also, und genau in diesem Buch ging es mehr um das Problem, um das es uns bis heute unerschüttert geht. Um den Zusammenhang der Gratisarbeit von Frauen in Familie und für die Kinder und ihrer unterbezahlten Arbeit im Beruf. Wir leben ja im Land der Rabenmütter. In anderen Ländern schüttelt man darüber lächelnd den Kopf. Das heißt, berufstätige Mütter werden in Deutschland immer noch gerne ein bisschen schief angesehen als Rabenmütter.
Gerne und auch von anderen Frauen.
Auch von ganz genau, durchaus. Da machen die Frauen mit. Da muss man, das ist keine biologische Frage. Vor allem die Frauen, die selber nicht berufstätig sind, die sehen es nicht ein, dass die anderen das packen sollen, ja. Und es gibt übrigens in keinem vergleichbaren westlichen Land eine so extrem hohe Anzahl von Teilzeitarbeit, weiblicher, wie in Deutschland. Uns ist klar, warum Frauen Teilzeitarbeit machen, um, wie es so nett für Frauen heißt, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und in der Tat hat sich die Teilnahme von Männern an Haushalt und Kindern zwar verbessert, aber keine ganz wesentliche Veränderung. Also es hat sich schon im Zeitgeist eine Menge getan. Wir sehen ja doch zunehmend Väter auf der Straße mit Kindern, sich um die Kinder kümmern auf dem Spielplatz. Das ist alles wunderbar und das kann man gar nicht, darüber kann man sich gar nicht genug freuen. Aber es ist eben noch nicht genug passiert und es ist schon bedrückend, wenn man so liest, dass Männer die größten Karrieresprünge machen, verheiratete Männer, wenn ihre Frauen in Elternteilzeit gehen. Klar, nicht, die nehmen ihnen dann den ganzen Haushalt ab und stärken ihnen auch noch den Rücken. Also das ist exakt der Punkt. solange diese Kinder- und Hausarbeit nicht wirklich 50-50 geteilt ist zwischen Müttern und Vätern und Vaterstaat nicht seinen Anteil übernimmt, ja, Ganztagskrippen, Ganztagsschulen und so weiter, ja, und wirklich eine Ermutigung und nicht das Dissen von Vätern, die Eltern Urlaub nehmen. So lange geht nichts voran. Und ich glaube überhaupt, ich halte für die ideale Lösung, dass man die Möglichkeit schafft für, was weiß ich, noch nicht schulpflichtige Kinder, also bis 6 Eltern nicht schulpflichtiger Kinder, dass die eine 3-Tage-Woche haben können und sozusagen über Kreuz zu Hause bleiben. Also wenn wir das nicht geregelt werden kriegen, so lange haben Frauen im Beruf und im öffentlichen Leben nicht die gleichen Chancen.
Naja, eine weitere Hürde ist ja auch das Steuerrecht mit dem Ehegattensplitting, das
ja
auch eher eine Barriere ist.
Milliarden und Milliarden. Ich meine, seit 40 Jahren, die liebe Emma schreibt sich die Finger wund. Ich erinnere mich, wie mich vor fast 40 Jahren, Anfang der 80er, eine Expertin anrief und sagte, Frau Schwarzer, ich bin Richterin, ich will Ihnen von einem Problem erzählen, das Ihnen vielleicht nicht bewusst ist. Dann habe ich gesagt, nur zu. Und dann hat sie mir das erzählt und seither kämpfen wir mit Expertinnen und inzwischen Gott sei Dank Emma nicht mehr alleine, schon lange nicht mehr gegen dieses Splitting, wo Vaterstaat mit Milliarden die Gattinnenehe subventioniert. Diese Steuerermäßigung, dass man die Gehälter teilen kann und wo nur eins ist und das andere nicht, dann ist es eben nur noch die Hälfte und dann wird es auf die Hälfte versteuert. Das geht ja nicht an Familien mit Kindern, sondern das geht an Ehepaare, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Statt dieses Geld zu nehmen und das in die Kinderarbeit zu stecken, die es bitter nötig hat. Man kann es nicht verstehen. Es ist sehr, sehr beharrlich. Und wir müssen sagen, also Deutschland ist auf der Liste der verschiedenen, des Gender Gaps, ja, Einnahmen, ausreichend Kinderversorgung und so weiter, ist sehr hinten an. Ist ein Schlusslicht der westlichen Demokratien.
Jetzt leben wir ja gerade in Zeiten der Pandemie. Und ist denn die These richtig, dass Corona der Gleichberechtigung auch geschadet hat, weil es eigentlich überkommene Rollenverständnisse betoniert? Also auch weil Mütter sich um Pflege und Kinderbetreuung kümmern mussten oder es getan haben, weil eben die Kitas geschlossen waren und die Schulen und irgendjemand sich ja kümmern musste, bis hin um die Pflege der alten Generation. Das hat doch eigentlich die Frauenbewegung zurückgebracht.
Lieber Herr, es wäre so schön, wenn das nur eine These wäre, es ist leider bittere Realität und wir hören von allen Seiten, also nicht nur die Vermesserinnen der Arbeitszeiten und so weiter, die Soziologinnen melden und rufen Alarm und sagen, es fällt wieder verstärkt auf die Mütter zurück. Auch da, wo Mütter privilegierte Ausbildungen haben und selber im Homeoffice sind, weil sie berufstätig sind, dann ist auch der Mann im Homeoffice, aber dann hat er eben Konferenzen, so wie wir zwei, und ist ein bisschen wichtiger und sagt, entschuldige Schatz, kannst du mal die Tür schließen, die Kinder machen so einen Lärm, ja? Das ist noch die harmlosere Seite. Die Familienministerin tritt ja quasi wöchentlich auf und alarmiert und sagt, wie die Gewalt steigt gegen Kinder und Frauen in den Familien. Da sehen wir, dass die Sitten sich dann doch, dass die sehr beharrlich sind und sich langsamer ändern manchmal als die Gesetze. Gesetze sind in Sachen Emanzipation in diesen letzten 50 Jahren manchmal fortschrittlicher gewesen, manchmal auch rückschrittlicher als die Sitten. Wo ich sage, rückschrittliches Gesetz. Also ich meine, da geht kein Aufschrei durch dieses Land. Wenn die Justizministerin sich Folgendes erlaubt, gerade wurde vorgestellt ein Gesetz, das schließen soll die Lücke zwischen individueller Beleidigung und der Beleidigung eines Individuums als Teil der Gruppe. Früher nannte man das, man kann eine Verbandsklage machen. Man kann sagen, damit bin nicht nur ich, Ali Schwarzer, gemeint, sondern damit meint man alle Frauen oder man behandelt mich so, weil ich eine Frau bin. Das ist ein Kampf, den Frauen und ich mit Juristinnen zusammen schon auch sehr früh seit Jahrzehnten führen, dass sie sagen, die epidemischen Beleidigungen, Sexismus gegen Frauen, Erniedrigung und so weiter, die meinen nicht die einzelne Frau, die meinen uns alle und im Namen aller Frauen müssen wir auch dagegen vorgehen können. Gerade kommt ein Gesetz, wo andere Gruppen, die auch als Gruppe gefährdet sind oder also diffamierungsgefährdet, ja, nun schützen wollen. Also zu schützen sind Juden, zu schützen sind Muslime, zu schützen sind Menschen mit Behinderung. Man will sogar Menschen schützen, je nach sexuellen Präferenzen, wie das funktioniert, aber weiß nicht so richtig. Soll ich Ihnen was sagen? In diesem ganzen Gesetzespaket sind die Frauen nicht drin. die werden nicht erwähnt. Und als Emma sich jetzt erlaubt hat, mal nachzufragen, Entschuldigung, was ist mit den Frauen? Die sind doch nicht nur im Netz die meist diffamierte und beschimpfteste Gruppe, hat man uns geantwortet, na ja, wenn die Frau eine Muslimin ist, wird sie ja darüber erfasst. Da weiß man nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll.
Das heißt, die brauchen noch eine zweite Benachteiligung, um dann klageberechtigt zu sein.
Um überhaupt klageberechtigt zu sein. Also ich will sagen, einerseits hat die Frauenbewegung etwas ausgelöst, einen Kulturkampf, eine soziale Revolution, die ja ganz zweifellos nichts nach 45 hat unsere Gesellschaften so verändert, ja, wie der Feminismus. So, und ist das allgegenwärtig und weltweit auch wieder ein großes Problem. Und andererseits nimmt man sie einfach nicht mehr wahr. Es ist wie der Elefant im Wohnzimmer. Also ich muss sagen, manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Jetzt gibt es ja eine Gruppe junger Feministinnen, die heute kritisieren, gäbe neben Männern und Frauen ja noch sehr viel mehr Geschlechter. Sie haben es gerade auch angesprochen im Zusammenhang mit diesem Antidiskriminierungsgesetz. Und die Entscheidung, was man sei, also ob Mann oder Frau, sei ja unabhängig zu sehen davon, ob man biologisch als Mann oder Frau geboren worden ist. Was halten Sie denn davon? Ist das ein zukunftsweisender Weg im Kampf um Gleichstellung? Denn dann könnte man ja eigentlich, also mal ironisch überspitzt, ja einfach sagen, eigentlich gibt es keine Frauenbenachteiligung mehr, wenn sich Frauen, die als Frauen biologisch geboren werden, einfach zum Mann erklären.
Naja, es ist natürlich, der ursprüngliche Gedanke des Feminismus war ja so, dass das biologische Geschlecht den Menschen nicht definiert.
Das war Simone de Beauvoir, ihre Freundin.
Das biologische Geschlecht nicht der Vorwand sein darf für die Zuweisung der Geschlechterrolle, die wir kennen. Wir haben jetzt über Geschlechterrollen ganz viel gesprochen. Ne? Das weibliche Geschlecht zuständig für Hausarbeit, Kinder, Alte, Pflege, Theater, die Männer, ne? Griff zum Stern. So, diese Realität kennen wir. Und die Feministinnen haben gesagt und sagen weiterhin, wir möchten die Geschlechterrolle abschaffen. Völlig unabhängig vom biologischen Geschlecht.
Aber nicht das Geschlecht.
Aber nicht das Geschlecht. Ich meine, warum sollen wir unseren Körper verstümmeln, ja? Und es gibt natürlich, es ist eine seelische Erkrankung, mit der ich selber mich auch schon seit Anfang der 80er beschäftige und viel darüber geschrieben habe und dem ich sehr offen gegenüberstehe. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft mit diesen extremen Geschlechtsrollenzwängen, die diesen Konflikt so stark empfinden, dass sie das nicht änderbare Bedürfnis haben, das Geschlecht zu wechseln. Das, wenn das therapeutisch zu lösen ist, ist das natürlich wunderbar. Und wenn das nicht zu lösen ist, kann das einen Menschen richtig krank machen. Das sind sehr wenige Menschen. Das waren in Deutschland zum Beispiel gerade noch mit Professor Pfefflin gesprochen, der größte Experte auf diesem Gebiet, der in seinem Leben 3000 Transsexuelle, über 3000 behandelt und begutachtet hat. Und er hat mich daran erinnert, dass es vor 20 Jahren gab es in Deutschland 1100 transsexuelle Menschen. Also Menschen, die einen solchen Konflikt hatten, dass Gutachter gesagt haben, ja, dann wir sollen erlauben, den Personenstand zu ändern und so es denn sein muss, auch den Körper. Das ist natürlich ein schwerer Eingriff, Hormonoperationen und so weiter. Also es ist eine sehr ernste Sache, die auch therapeutisch und medizinisch begleitet sein muss. Dieser Möglichkeit für diese Minderheit im Konflikt habe ich immer und stehe ich noch sehr offen gegenüber. Nur jetzt ist etwas Eigenartiges passiert. Früher, auf 14 männliche Transsexuelle, die Frauen werden wollten, kam eine weibliche. Inzwischen kommen auf 10 Frauen, die Männer werden wollen, kommt ein Mann. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Es gibt eine Trans-Ideologie, ja, die propagiert, war doch gar kein Problem. Du fühlst dich unwohl, dann wechselst du einfach das Geschlecht. So, das findet man, wenn so 6- oder 8-Jährige ihr Smartphone anmachen, da finden die schon ganz viel darüber. Sodass nun Folgendes passiert ist, dass Mädchen, die sich in ihrer Frauenrolle, die es ja immer noch gibt, auch wenn wir die abschaffen wollen, so schnell geht das nicht. 5000 Jahre Patriarchat schaffen wir nicht in 50 Jahren ab, ja? Also, dass Mädchen sich in der Frauenrolle eingeengt und unwohl fühlen. Also ein Mädchen, das gern Fußball spielt, sich vielleicht sogar in die beste Freundin mal verliebt oder so, dem wird jetzt gesagt, ach so, dem wird nicht gesagt, du hast völlig recht, ist scheiße mit dieser Mädchenrolle, ja, mach was du willst, du bist ein Mensch, ja, und lass dich davon nicht bestimmen, dass du ein Mädchen bist. Wenn du gern Fußball spielst, dann machst du das. So, dass diesen Mädchen jetzt sehr schnell angeboten wird, ja, dann bist du transsexuell. Da gibt es natürlich eine große, eine Pharmaindustrie, die enorme Summen verdient. Die kriegen schon in der Pubertät kriegen sie schon Pubertätsblocker. Welche Folgen das haben wird, wir werden sehen, entsetzlich. Und natürlich auch die Operationen, das ist auch alles ein Riesengeschäft und eine Mode. Und da behandeln das, darüber schreiben wir auch gerade sehr kritisch in der aktuellen Emma und zeigen mal auf, was da los ist. Also,
sie plädieren schon für eine hohe Hürde und für entsprechende Gutachten und einen längeren Prozess und nicht für eine Willkür, die gerade einer Stimmung entspringt, desjenigen,
der... Ganz genau. Nicht, dass das weiter passiert, was aktuell passiert, dass so ein Mädchen unter den Jungen ist. Das ist auch ein Drama, wenn das so eine 14-Jährige mal eben zum Therapeuten geht und nach einer Stunde da schon zum Epidemiologen überwiesen wird und losgeht das ganze hormonelle und später operative Programm. Nein, der Transsexualismus ist eine schwere seelische Erkrankung, die man ernst nehmen muss, der man mit Respekt begegnen muss, aber wo man genau schauen muss, haben wir hier ein aktuelles Unbehagen an der Geschlechterrolle, ja, das man ändern kann, ja, einfach indem man sich die Freiheit nimmt, sich nicht in diese Schublade stecken zu lassen. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, Herr Hirt, wie ein moderner Gedanke pervertiert werden kann.
Auch kommerzialisiert, also wenn man dann eben einfach auch Launen, spontane Launen bedient.
Genau. Pervertiert und kommerzialisiert mit den dramatischsten Folgen für die Seele und den Körper von Menschen. Wir haben da jetzt jüngst auch in der Emma mit drei jungen Frauen gesprochen. Alle drei waren Männer, ganz früh mit 18, haben sie nach einer Stunde beim Therapeuten gleich die ganzen Scheine gekriegt und so weiter, haben Hormone genommen, haben sich operieren lassen, also möchte gar nicht in Details gehen, und haben irgendwann erkannt, Mensch, das ist doch Quatsch, ich bin doch eigentlich eine Frau, und gehen jetzt zurück und sind natürlich schwer seelisch und körperlich geschädigt. Was nicht heißt, dass es auch diese Minderheit der Fälle gibt, die es schon vor 20, 30, 40 Jahren gab, von Menschen, die in einem schweren seelischen Konflikt sind. Und denen muss geholfen werden. Und bei allen anderen darf auch mal gesagt werden, warum soll denn ein Mädchen kein Fußball spielen, und warte doch einfach mal ab.
Was ja noch lange auch verboten war. Ich glaube, in den 70ern ist das erst erlaubt worden, also der Frauenfußball offiziell. Ne?
Ja, das ist richtig. Da gab es so eine herrliche Kampagne. Ja. Nein, viel später. Die Kampagne, die Hälfte vom Ball für die Frauen.
Ja. Für viel Aufmerksamkeit und auch Aufregung sorgt ja im Augenblick die sogenannte gendergerechte Sprache. Also das Binnen-I, Unter- und Schrägstriche, das Gendersternchen und so weiter. Dahinter steckt ja die Idee, Diskriminierung in der Sprache abzubauen, weil Sprechen und Denken natürlich zusammenhängen. Ist das jetzt ein hilfreicher Fortschritt oder ist das Sprachverhunzung, Gesinnungsgrammatik und was es da an Vorwürfen ansonsten noch gibt? Also mit anderen Worten,
nein, die Idee ist ja absolut richtig. Also unser Denken und Fühlen spiegelt sich in der Sprache und es wird zurückgespiegelt. Die Sprache prägt unser Denken und Fühlen. Und selbstverständlich, also ich gehöre zu den Feministinnen, die ab Mitte der 70er gesagt hat, und die Emma hat darüber sehr viel veröffentlicht und mit Linguistinnen zusammengearbeitet und so weiter, oder auch Glossen, nicht statt Mann mal Frau sagen und so weiter. Es ist richtig, die Frauen waren abwesend in der Sprache. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, dann wird drüber gesprochen, wie es den Lehrern geht. Ja, und da wird permanent nur Lehrer gesagt, obwohl 90% Lehrerinnen sind. Das ist einfach grotesk. Die Frauen waren abwesend und das musste geändert werden. Nun, auch das ist gekippt, ist pervertiert. Also, weil man muss einfach mal sagen, man kann dafür sensibilisieren, dass die Sprache rein männlich ist und dass sich das ändern muss. Und dann kann man anfangen, das behutsam zu ändern und das bewusst zu machen. Aber man kann natürlich nicht der Sprache oktroyieren, die brachial ändern. Und vor allem, man kann sie nicht so ändern, dass man sie nicht mehr sprechen kann. Also Sternchen und Unterstriche und Doppelpunkte, die kann man ja nicht sprechen. Sprache ist ja etwas Lebendiges, ja, mit das man nicht nur schreiben können soll. Sodass ich meine, dass da jetzt zu viel des Guten passiert. Vor allem aber, glaube ich, so wichtig die Sprache ist, ist diese enorm hochgeheizte Debatte über die Sprache. Da muss ich dann doch mal sagen, ja, gerne, gern rede ich drüber. Aber es gibt noch ein paar andere Probleme auf der Welt, ja.
Sie meinen, das ist so ein bisschen Orchideenthema für akademisch gebildete Zirkel, die sich aber abgekoppelt haben.
Also ich meine, früher nannte man das Klassenfrage, das gibt es ja jetzt gar nicht mehr, das heißt jetzt Klassismus. Und also ich meine, denken wir an die alleinerziehenden Mütter, ja, wie die überhaupt über die Runden kommen und so weiter.
Nein, die haben andere Probleme.
Die auf die modernen Frauen zurasende Altersarmut, weil sie so ganz modern Teilzeitarbeit gemacht hat. Ich will das jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen. Absolut hat beides seine Berechtigung. Nur soll dann auch noch beides seinen Platz haben.
Gibt es eine Reihe von jungen Feministinnen, die sich an Ihnen reiben und Ihnen so etwas wie Dominanzfeminismus vorwerfen und sagen, die Perspektive anderer von Diskriminierung betroffenen Personengruppen blieben außen vor. Wir haben ja gerade schon gesprochen über diesen Gesetzentwurf der Justizministerin und der Klagemöglichkeit für Diskriminierte. Also dass dann eben zum Beispiel diese Perspektive von zum Beispiel People of Color und so weiter außen vorbleibt. Wie nehmen Sie diese Kritik auf? Ist das so ein Diskurs, der innerhalb der Frauenbewegung läuft? Oder ist das etwas, wo Sie eine Gefahr drin sehen, dass eigentlich diese Frauenbewegung, die Emanzipationsbewegung, geschwächt wird durch einen solchen Konflikt?
Ja, ich meine, es ist einfach so surreal, weil meine Feministin-Generation, also ich bin, mich trifft es ja, weil ich sozusagen die sichtbarste dieser Generation bin. Die sichtbarste der Pionierinnen-Generation der 70er Jahre. Nun bin ich eine der wenigen, die weitergemacht hat und immer noch da ist. Aber meine Generation hat natürlich ein sehr hohes Klassenbewusstsein. Wenn sich meine ersten Bücher ansehen und auch später, also im allerersten, sind von 18 befragten Frauen, sind 11 Hausfrauen, sind Arbeiterinnen, Kassiererinnen, Prostituierte und so weiter. Also ich und auch die Frauen, mit denen meine Weggefährtin, wir haben ein sehr hohes Klassenbewusstsein. Und die Feministin in Amerika, die eine hohe Präsenz der Problematik der People of Color hatten, das haben wir ja erstmal nicht, diese sehr hohe Präsenz, ja. Die sind auch relativ früh eingestiegen, wobei es da natürlich auch einen Konflikt gab, ja. Es kann ja durchaus unter Feministinnen auch, gibt es ja Privilegierte und weniger Privilegierte, und man muss sich sensibilisieren für die anderen. Die hat man vielleicht nicht so im Fokus. Also man kann darüber gar nicht genug reden, dass es andere gibt, denen es nicht so gut geht wie dem viel geschmähten älteren weißen Mann oder auch der jüngeren weißen Frau. Nur, ich muss sagen, ich kann mir das nicht anziehen. Also Anfang der 80er hat die Emma angefangen, über Behinderte zu schreiben, als es noch gar kein Thema war und so weiter. Also die Klassenfrage ist sowieso allgegenwärtig. Also es tut mir leid. Ich glaube, ich habe eine Feministin wie ich, hat mit anderen Frauen mehr zu tun als so manche dieser jungen Akademikerinnen, die diese Ideologien verbreiten. Also darum finde ich auch so schön, jetzt darum habe ich auch beigetragen mit dem Frauenmediaturm dazu, der wird auch bald im September ein großes Event haben, das haben wir verschoben, dass an diese 50 Jahre Frauenbewegung und an den Aufbruch und an die Pionierinnen erinnert wird. Und wenn man sich anschaut, also in der aktuellen Emma haben wir eine große Geschichte über die Pionierinnen, die haben wir aufgespürt, die wichtigsten Frauen, was haben sie getan, wie sehen sie das heute und so weiter, da kann man nur den Hut ziehen, da kann man nur sagen, also die feministischen Pionierinnen und bis heute hatten alles im Auge und wollten übrigens nicht nur ihre Lage als Frauen verbessern, sondern die ganze Welt. Und das möchte ich eigentlich auch noch gerne. Ich möchte nur nicht den Mund zu voll nehmen.
Das haben Sie nicht getan, Frau Schwarzer. Ich bedanke mich sehr für dieses aufschlussreiche, wie immer aufschlussreiche Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Tag. Vielen Dank.
Ja, das tue ich auch, Herr Hirt. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja.
Reinhören.